Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Bastian Rudde, guten Tag. Das extreme Wetter macht momentan vor kaum einem Teil der Erde Halt. Auch China leidet unter Trockenheit. Im Yangtze ist zu wenig Wasser. Und was das bedeutet, berichten wir am Ende unserer Sendung. Davor geht es unter anderem in die USA. Die Republikaner machen Wahlkampf mit dem Afghanistan-Abzug. Wir fragen nach, ob das bei den Wählern wirklich zieht. Erster Schauplatz in unserem Auslandsmagazin ist aber Südamerika. In Chile stimmen die Menschen morgen über ein neues Grundgesetz ab. Und in Brasilien, da nahen die Präsidentschaftswahlen. Geschlechtergerechtigkeit zwischen Frau und Mann, Daseinsfürsorge des Staates in den Bereichen Bildung und Gesundheit, Natur- und Klimaschutz vor wirtschaftlichem Wachstum. In Chile stimmen die Menschen morgen über eine neue Verfassung ab, die dem Land vor allem eines bringen soll: mehr soziale Ausgewogenheit. Das bisherige Grundgesetz, das ist sehr neoliberal geprägt und stammt aus der Zeit von Diktator Augusto Pinochet. Es bescherte Chile zwar Wohlstand, der in Südamerika lange seinesgleichen suchte, aber es profitierten eben nur wenige davon. Vor etwa 3 Jahren gab es Massenproteste gegen soziale Ungerechtigkeiten. Die hatten zur Folge, dass eine verfassungsgebende Versammlung bestimmt wurde und dieser Konvent hat den aktuellen Entwurf entwickelt. Ein zentraler Punkt darin ist, dass Chile erstmals seinen indigenen Bevölkerungsgruppen rechtlich anerkennen würde. Teile der Indigenen, denen jedoch greift der Verfassungsentwurf zu kurz, anderen Bevölkerungsgruppen geht er zu weit, was insgesamt eine Ablehnung zur Folge haben könnte. Anne Herberg und Diego González berichten für uns aus Chile.
Die einen hacken Holz, andere sägen Latten zu, um daraus Hütten zu zimmern. Am Rand ein großes Lagerfeuer. Rund 70 Familien wollen hier auf einer Hochebene zwischen mit Eukalyptus bepflanzten Hügeln und eisblauem Pazifik ein neues Leben beginnen. Auf Land, das einst ihren Vorfahren gehörte, sagen sie. Offiziell allerdings ist es im Besitz des Forst- und Zelluloseunternehmens Mininco Florestal, einem der Big Player in Chiles Holzwirtschaft in der Araucanía-Region. Das Unternehmen besitzt rund 15.000 Hektar. Viele von uns haben dagegen nicht mal einen Hektar, um darauf zu leben. Deswegen haben wir hier dieses Land besetzt. Moisés Vilches ist 36 Jahre alt und ein Gemeindeführer der Mapuche, Chiles größtem indigenen Volk. Seit Generationen stehen sie im Konflikt mit dem chilenischen Staat, machen ihn verantwortlich für die gewaltsame Kolonialisierung ihrer traditionellen Gebiete im Süden Chiles. Aktiv wurde die Region im 19. Jahrhundert mit europäischen Einwanderern besiedelt. Später drängten Forst- und Agrarunternehmen in die rohstoffreichen Gebiete. Die Mapuche dagegen, die dort heute ein Drittel der Einwohner ausmachen, leben großteils in Armut. Wir haben uns nur zurückgeholt, was uns gehörte und einst unrechtmäßig vom chilenischen Staat besetzt wurde. Verbunden ist das mit einem seit Generationen vererbten Rassismus gegen uns. Der Staat hat uns gegenüber eine historische Schuld. Nun hofft Vilches, dass sich Chile dieser Verantwortung endlich stellt. Denn in der neuen Verfassung, über die am 4. September abgestimmt wird, soll das südamerikanische Land zum plurinationalen Staat erklärt werden. Erstmals überhaupt würden dann die 10 indigenen Gruppen des Landes kulturell und rechtlich anerkannt. Es ist der wohl umstrittenste Punkt des neuen Grundgesetzes, beobachtet der Journalist Patricio Fernandez. Er war einer der 155 Mitglieder des Verfassungskonvents. Die Verfassung geht nicht ins Detail, wenn es um die Ausgestaltung der Plurinationalität geht. Das überlässt sie bewusst den Gesetzgebern. Sie erkennt aber eine Realität an, die die Diktaturverfassung zuvor einfach ignoriert hat. Aber gerade in einer Zeit, in der sich der Konflikt um Land mit einem Teil der Mapuche im Süden immer mehr zuspitzt, schürt das auch Ängste. Mario Buchmann zum Beispiel bereitet das große Sorgen. Die Neuverfassung schütte nur mehr Öl in ein Feuer, das ohnehin schon außer Kontrolle geraten sei, glaubt der Nachfahre Schweizer Einwanderer aus der Region Biobío. Er ist Dozent und Landwirt. Buchmann exportiert Blaubeeren.
La Constitución quiere darle nuevos derechos a los pueblos originarios.
Die Verfassung will den Ureinwohnern jetzt neue Rechte geben. Sie wollen, dass unsere Region hier im Süden unabhängig wird und nur den Mapuche gehört. Und die Folgen sehen wir schon. In der Hoffnung, dass sich hier bald alles kontrollieren, werden derzeit immer mehr Ländereien besetzt, auch gewaltsam. Ich sage nicht, dass man die Landfrage nicht klären muss, aber das alles wird gerade von linken, radikalen Aktivisten für ihre Interessen genutzt. Was wir hier erleben, ist schrecklich. Was Buchmann fürchtet, steht so zwar keineswegs in der Verfassung, doch all das zeigt, wie angespannt die Lage inzwischen ist. Der Landkonflikt, seit Generationen verschleppt und ungelöst, ist längst eskaliert. Ein Teil der Mapuche hat sich radikalisiert. Der Staat reagierte mit Militär und Repression. Die Regionen Araucanie und Biobío werden von einer Welle der Gewalt erschüttert. Und alle sind sich einig, der Staat hat versagt. Gerade deswegen hofft Gemeindevorsteher Moises Vilches nun, dass die neue Verfassung angenommen wird. Daran haben auch Vertreter der Mapuche mitgeschrieben, die wie Vilches auf Dialog mit dem Staat setzen wollen. Das neue Grundgesetz werde den jahrhundertelangen Konflikt nicht beenden. Mit ihr würde aber zumindest einmal die Voraussetzung geschaffen, eine friedliche Lösung zu suchen, glaubt Vilches.
Anne Herberg und Diego González über das Verfassungsreferendum, das morgen in Chile stattfindet. Die Bedeutung zeigt sich auch daran, dass alle gut 15 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben müssen. Erwartet wird ein knapper Ausgang, der mit einer Ablehnung des neuen Grundgesetzes enden könnte. Nicht nur in Chile, sondern auch in Brasilien rückt ein wichtiger Termin näher. Morgen in einem Monat findet eine ganze Reihe von Wahlen statt, unter anderem die über das Präsidentenamt. Etwa ein Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten hat sich aufstellen lassen, doch es wird hinauslaufen auf Amtsinhaber Jair Bolsonaro und auf Luis Inácio Lula da Silva, der das größte südamerikanische Land bis 2011 regierte. Wie weit beide auseinanderliegen, das zeigte sich diese Woche. Der linke Politiker Lula tanzte mit Indigenen im Amazonasgebiet. Der stramm rechte Bolsonaro ritt Rodeo und hofierte dabei die Agrarlobby, die eben jenen Amazonas ausbeutet. Neben dem Raubbau an der Natur zeichnete sich Bolsonaro bisher unter anderem durch frauenfeindliche und homophobe Sprüche, die Verharmlosung von Corona aus, aber eben auch durch Wirtschaftswachstum. Wie steht das Land also unter ihm da? Das habe ich Burkhard Birke gefragt, der gerade für den Deutschlandfunk in Brasilien unterwegs ist.
Greifen wir das Wirtschaftswachstum auf. Das ist im zweiten Quartal dieses Jahres um 1,2% gestiegen, die Wirtschaft. Und das gibt natürlich der Regierung ebenso Aufwind wie der Überschuss beim Staatshaushalt. Allerdings, und das muss man hier ausdrücklich erwähnen, hungern 33 Millionen Menschen und mehr als 105 Millionen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiß nicht, ob sie morgen noch genug zu essen hat. Und auch wenn die offizielle Arbeitslosigkeit bei nur in Anführungsstrichen 14% liegt, so besteht doch die Hälfte der brasilianischen Wirtschaft aus dem informellen Sektor. Und die Abholzung des Amazonasgebietes hat neue Rekordwerte erreicht. Die Mittel für Kultur und Bildung wurden unter Bolsonaro drastisch gekürzt, sodass natürlich in einem großen Teil der Bevölkerung eine Art Wechselstimmung herrscht, zumal Bolsonaro seinen Anspruch als Antikorruptionspräsident nicht erfüllt hat. Im Gegenteil, er und seine Familie stehen momentan selbst im Verdacht. Und auch sein Management der Corona-Krise, er hat ja die Gefahr des Virus bewusst heruntergespielt und Maßnahmen verzögert, hat viele Bürger verprellt. Fast 700.000 Menschen starben in Brasilien in den letzten Jahren an Corona.
Stichwort Wechselstimmung. Wie groß oder wie klein sind denn die Chancen für Bolsonaro, wiedergewählt zu werden?
Nur man sollte es nicht unterschätzen, auch wenn die meisten Meinungsforschungsinstitute momentan Lula, dem früheren Präsidenten, einen Vorsprung von zwischen 8% und 13% geben. Aber meine Gespräche mit der Bevölkerung zeigen mir, dass viele Menschen nicht ehrlich sind, wenn sie sagen, dass sie Lula wählen oder dass sie nicht wissen, wen sie wählen. Also ich würde sagen, der Abstand zwischen beiden Kandidaten dürfte noch schrumpfen, aber Bolsonaro liegt momentan hinten und entsprechend versucht der Präsident natürlich sich zu wehren. Es ist gerade ein Wahlkampfvideo erschienen, wo er sich als Opfer stigmatisiert, noch einmal nach der Messerattacke von 4 Jahren im Wahlkampf im Krankenhaus gezeigt wird. Da wird ein Ball gezeigt mit seinem Gesicht, der getreten wird, und dann werden die ganzen Angriffe gegen ihn aus der Presse wiederholt. Also er stigmatisiert sich als Opfer, und nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, dann attackiert er natürlich Lula und sagt, dass Lula eben ein Linker sei und dass es dann hier so würde wie in vielen linksregierten Staaten Lateinamerikas. Bolsonaro in der Debatte neulich im Fernsehen:
Deus, Patria, Familia y Liberdade.
Gott, Vaterland, Familie und Freiheit. Die anderen Kandidaten mögen es mir nachsehen, aber diese Wahl ist sehr polarisiert. Wen hat denn der Ex-Präsident in der Vergangenheit unterstützt? Chavez und Maduro. Und was ist aus Venezuela geworden? Und was passiert, wenn der Ex-Präsident an den Ort des Verbrechens zurückkehrt? Mit Geraldo Alckmin als Vizepräsidenten, ein praktizierender Katholik, der sich aber dazu entschlossen hat, die Sozialistische Internationale zu singen. Das ist die Vereinigung all dessen, was Brasilien nicht braucht. Das verdient unser Vaterland nicht.
Das also der Angriff von Bolsonaro auf Lula nach dem Motto eben, Angriff ist immer die beste Verteidigung.
Bleiben wir bei Lula, dem Herausforderer und dem Ex-Präsidenten. Was will der anders besser machen?
Nun, Lula hat zunächst einmal das Problem, dass die PT, die Arbeiterpartei, seine Partei hier massiv eben das Image der korrupten Partei hat. Er selbst war ja 580 Tage im Gefängnis, wurde aber nachher freigelassen, weil man ihm persönlich auch nichts nachweisen konnte. Aber seine Partei hat hier ganz eindeutig das Image einer korrupten Partei, weil eben Abgeordnete anderer Parteien damals gekauft wurden unter seiner Regierungszeit, um eben für bestimmte Projekte zu stimmen. Und Lula ist aber doch für viele, vor allen Dingen für die armen Bevölkerungsschichten, der Hoffnungsträger, und die Leute, die unter Bolsonaro und unter der Pandemie zu leiden hatten, ja, die will er wieder nun integrieren in die Gesellschaft. Er spricht von einer integrativen Investitionspolitik im Land. Aber wie genau das gehen soll, das bleibt offen. Lula in der Debatte:
Ich weiß, was ich gemacht habe und was ich machen werde. Deshalb mache ich auch keine leichtfertigen Versprechungen, weil ich weiß, wie schwer es ist. Als ich ins Amt kam, lagen die Zinsen bei 26, am Ende meiner Amtszeit bei 10%. Die Inflation zunächst bei 12 und am Ende bei 5%. Und wir haben 22 Millionen Arbeitsplätze geschaffen.
Fortschritt, der vor allem damals durch die hohen Preise für exportierte Rohstoffe und andere Produkte erzielt wurde, damals eben bis 2011 in seiner Regierung angesichts der Entwicklung der Weltwirtschaft. Heute dürfte es ungleich schwerer werden, Millionen aus der Armut und in Bildung zu bringen.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro. Der hat sich ja den Ruf erarbeitet, sage ich mal etwas salopp, eines südamerikanischen Donald Trump so ein bisschen. Deswegen meine Frage an Sie: Ist denn zu befürchten, dass er eine mögliche Wahlniederlage nicht anerkennen und die brasilianische Demokratie damit irgendwie ins Wanken bringen könnte?
Er hält sich bewusst etwas vage, wenn er gefragt wird, ob er das Wahlergebnis anerkennt. Er sagt immer, ja, wenn es korrekt zustande gekommen ist, ja. Und er ist im Moment gerade dabei, mit Blick auf den Nationalfeiertag, den 7. September, 200 Jahre Unabhängigkeit von Brasilien, eben seine Anhänger hier in Rio an der Copacabana zu mobilisieren. Das sollte so eine Art Vorgeschmack werden auf das, was passiert, wenn er die Wahl irgendwie dann doch nicht akzeptiert. Ich habe neulich mit dem Philosophieprofessor Marcos Nobre von der Unicam in Sao Paulo gesprochen, und der sagt, ja, dieser Begriff Tropentrump für Bolsonaro sei eigentlich noch zu niedrig gegriffen, sondern er befürchtet, dass Bolsonaro, der immer wieder die Militärdiktatur Brasiliens in höchsten Tönen gelobt hatte, nun, wenn er wiedergewählt würde, noch radikaler würde. Hören wir, was Marcos Nobre im Interview zu mir sagte.
Das erste Mandat ist nur destruktiv. Und das zweite Mandat, das ist wirklich, wenn man autoritär wird. Das ist das ungarische Modell. Das ist das indische Modell, und das wird auch in Brasilien passieren. Ich bin es mir sicher. Das ist das Ende der Demokratie, wie wir Demokratie erlebt haben.
Soweit also Markus Nobre. Es geht also bei dieser Wahl wirklich auch um die Demokratie in Brasilien. So sehen es jedenfalls viele Intellektuelle und Akademiker und Menschen im Land. Es gab ja auch einen Brief für die Demokratie, den weit mehr als 1 Million Menschen unterzeichnet hatten.
Ein polarisiertes Land, Brasilien vor der Wahl zwischen Bolsonaro und Lula. Einschätzungen von Burkhard Birke aus Rio. Es ist nicht mehr lange hin, dann jährt sich 9/11 ein weiteres Mal. Die Anschläge vom 11. September 2001 sind eine Zäsur in der Geschichte der USA und sie hatten unter anderem den Einmarsch in Afghanistan zur Folge. Diesen Einsatz beendeten die USA Ende August 2021, also vor etwa einem Jahr, abrupter als erwartet. Die Armeen etlicher anderer Länder zogen überhastet und unkoordiniert nach. Freies Feld für die Taliban. Der Abzug erbrachte US-Präsident Joe Biden Kritik ein. International stand die Frage im Raum, wie verlässlich sein Versprechen ist von der Rückkehr zum Multilateralismus nach den unilateralen Trump-Jahren. Und in den USA selbst versuchen eben jener Trump und seine republikanische Gefolgschaft bis heute politischen Profit zu schlagen aus dem Abzug. Schließlich sind bald Zwischenwahlen Halbzeitzeugnis also für Biden und die Demokraten. Für die amerikanische Wählerschaft jedoch scheinen andere Themen längst wichtiger zu sein als Afghanistan, wie Sebastian Hesse berichtet.
I stand squarely behind my decision.
Man kann Joe Biden viel vorwerfen, aber nicht, dass er sein Fähnchen nach dem Wind drehen würde. Beharrlich betont der US-Präsident wieder und wieder, dass er voll und ganz hinter seiner Entscheidung steht, den Afghanistan-Einsatz beendet zu haben.
After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces.
Nach 20 Jahren habe er auf die harte Tour gelernt, dass es niemals einen geeigneten Zeitpunkt für einen US-Truppenabzug geben würde. Doch nicht, dass er abzog, ist seinen Landsleuten nachhaltig unter die Haut gegangen, sondern wie er abzog.
This was an unmitigated disaster of epic proportions.
Das war ein völliges Desaster monumentalen Ausmaßes, so der republikanische Kongressabgeordnete Michael McCaul. Nie habe er sich eine bedingungslose Kapitulation vor den Taliban vorstellen können.
I never thought in my lifetime that I would see an unconditional surrender to the Taliban.
Zum Jahrestag waren sie wieder auf allen Kanälen zu sehen, die Bilder von den Verzweifelten am Flughafen von Kabul. Sie haben sich eingebrannt in das kollektive Gedächtnis der Amerikaner.
Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by
Bidens vermasselter Afghanistan-Abzug sei der erstaunlichste Ausdruck an Inkompetenz, den er je gesehen habe, ätzt Biden-Vorgänger Donald Trump bei jeder Gelegenheit. Die größte nationale Demütigung aller Zeiten.
This is the greatest humiliation I've ever seen.
Doch Trumps Stimmungsmache ist in Teilen scheinheilig. Ihm selber konnte der Abzug nicht schnell genug gehen. Die Trump-Regierung hatte im Februar 2020 mit ihrem Doha-Abkommen die Grundlage gelegt, eine Vereinbarung zwischen den USA und den Taliban ohne Beteiligung der damaligen afghanischen Regierung. Bidens Außenminister Antony Blinken legt Wert darauf, dass es die Trump-Regierung war, die die Radikal-Islamisten hoffähig machte.
When President Biden took office in January, he inherited an agreement.
Als Biden im Januar 2021 ins Amt kam, da erbte er die Trump-Verpflichtung gegenüber den Taliban, bis Mai 2021 abgezogen zu sein. Dennoch, Biden hätte nach der Amtsübernahme zu einer anderen Einschätzung der Sicherheitslage kommen können und den Plan ändern. Der damalige Befehlshaber, General Kenneth McKenzie, räumt rückblickend Fehler ein. Wir hätten viel früher mit der Evakuierung beginnen müssen, so General McKenzie in einem NPR-Radio-Interview und nicht erst ganz zum Schluss. Der ranghohe Militär sieht die Verantwortung eindeutig beim Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, bei Biden.
That was a national decision made by the president, and we executed that decision.
Der Präsident hat entschieden und wir haben seinen Befehl ausgeführt, sagt McKenzie. Ja, das Militär sei in beratender Funktion beteiligt gewesen, aber entschieden habe allein der Präsident. Warum die Mission am Hindukusch zuletzt so aus dem Ruder laufen konnte, nach immerhin 2 Jahrzehnten unmittelbarer Erfahrung vor Ort, dazu hat der General eine These.
We lost track of why we were there and we did not keep the main thing, being preventing Al-Qaeda from.
Wir haben schlicht aus den Augen verloren, warum wir überhaupt da waren, sagt der Befehlshaber, der lange Zeit in Afghanistan stationiert war. Es sei eigentlich nur darum gegangen, die Strukturen des Terrornetzwerkes Al-Qaeda zu zerschlagen und später noch die des IS. Der lang angekündigte Untersuchungsbericht der beiden Regierungen zu den Gründen für das schlussendliche Scheitern des längsten Militäreinsatzes der amerikanischen Geschichte steht noch aus. Vorerst versuchen Regierungsmitglieder, wie hier der Außenamtssprecher Ned Price, dem Schlussstrich vor einem Jahr einen positiven Spin zu verleihen.
As a result, we are able to focus our resources to face new global challenges.
In der Konsequenz können wir uns jetzt auf die neuen globalen Herausforderungen konzentrieren, argumentiert Price, allen voran auf die russische Aggression in der Ukraine und auf die Spannungen mit China. Doch ganz so nonchalant wird sich die beiden Regierungen nicht aus der Affäre ziehen können. Dafür sorgen prominente Republikaner, wie hier der ehrgeizige Fraktionschef im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy. Zum Wahlkampfauftakt für die Midterms im November beschwor McCarthy diese Woche erst ein Fanal.
One year ago, our country watched in horror as Biden's botched withdrawal in Afghanistan left 13 American service members dead.
Vor einem Jahr hat unser Land mit Grausen den Tod von 13 amerikanischen Soldaten mit ansehen müssen, dank Bidens vermasseltem Truppenabzug, so McCarthy am Donnerstag. Das hat Amerikas Ansehen einen bleibenden Schlag versetzt, der noch Generationen quälen wird.
And landed a lasting blow to America's prestige that will haunt us. For generations to come.
Bidens Abzugsentscheidung habe fraglos zur größten außenpolitischen Peinlichkeit in der amerikanischen Geschichte geführt.
Without question, Biden's decision led to the greatest foreign policy embarrassment in American history.
Doch ob die republikanische Hoffnung, mit dem Thema Afghanistan-Debakel bei den Midterm-Wahlen punkten zu können, aufgeht, ist nicht ausgemacht. In aktuellen Umfragen bezeichnen die Amerikaner als wichtigste Wahlkampfthemen Wirtschaft, Kriminalität, Umwelt und Einwanderung. Terrorismus und Krieg finden sich auf abgeschlagenen Plätzen.
Ein Jahr Abzug aus Afghanistan. Die Bilder aus Kabul sind in den USA zwar weiter präsent, doch etwa 2 Monate vor den Zwischenwahlen finden die Menschen andere Themen offenbar wichtiger. Ein Beitrag war das von Sebastian Hesse. Es waren Bilder, die wohl zeigen sollten, wie fortschrittlich China ist. 2 Taikonauten führten diese Woche erfolgreich einen Außeneinsatz durch an der im Bau befindlichen ersten Raumstation des Landes. Im Hintergrund zu sehen die Erde. Dort unten auf seinem Heimatplaneten ist China weniger fortschrittlich, und zwar beim Klimaschutz. Es ist auf der Erde mit Blick auf die Gesamtmenge der Emissionen der mit Abstand größte Verursacher von Treibhausgasen. Dabei sind die Folgen der globalen Erwärmung auch in China unübersehbar. Der Süden des Landes erlebt die längste Hitze- und Dürreperiode seit Beginn der Aufzeichnungen vor 60 Jahren. Eine der Folgen: der Poyangsee, der größte Süßwassersee Chinas, ist 3/4 kleiner als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Benjamin Eisel war vor Ort.
Große Auswirkungen hat die Trockenheit bereits auf die Landwirtschaft. Am Rande eines Reisfelds steht ein junger Landwirt neben einem Rohr, aus dem Wasser kommt. Es fließt in einen ausgetrockneten Bewässerungskanal. Eigentlich sollten die Reisfelder rund um den Poyangsee unter Wasser stehen. Das ist eine ernsthafte Dürre. Es hat lange nicht geregnet und es gibt kein Wasser auf unseren Äckern. Jetzt pumpen alle Familien Wasser auf die Felder. Normalerweise regnet es alle paar Tage, dann gäbe es auch kein Problem. Häufig kommen die Pumpen nicht hinterher. Viele Felder rund um den Poyangsee sind extrem trocken. Die Auswirkungen der Dürre in diesem Jahr für die Landwirtschaft sind noch nicht absehbar. Doch es dürfte schwieriger werden und teurer, die 1,4 Milliarden Menschen in der Volksrepublik mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch die Wirtschaft leidet. Wegen Wasserknappheit in Flüssen sind viele Stauseen leer. Es wird weniger Strom durch Wasserkraft erzeugt. In den Landesteilen Sichuan und Chongqing ist der Strom rationiert worden. Mehrere Unternehmen mussten die Produktion drosseln oder zeitweise ganz einstellen. Die Staats- und Parteiführung hat angekündigt, Kohlekraftwerke hochzufahren, um den Wegfall zu kompensieren. Vom nördlichen Ufer des Poyangsees ist der Yangtze mit dem Auto schnell zu erreichen. Chinas längster und wichtigster Fluss. Links und rechts sind Sandbänke zu sehen. Immer wieder tauchen Inseln mitten im Fluss auf, die normalerweise unter Wasser sind. Der Yangtze ist nicht nur wichtig als Wasserlieferant für Menschen und Landwirtschaft sowie für die Stromerzeugung. Der 6300 Kilometer lange Fluss ist auch eine wichtige Transportader mitten durch China. Während hier noch Schiffe fahren können, ist andernorts die Schifffahrt teilweise nicht mehr möglich, wegen Niedrigwassers. Den Yangtze, etwa 200 Kilometer flussaufwärts, liegt die Millionenstadt Wuhan. An einem Bootssteg werden Fahrgäste mit Sicherheitshinweisen beschallt. Für umgerechnet 30 Cent kann man in der Stadt, in der die Corona-Pandemie 2019 ausgebrochen ist, mit einer Fähre den Yangtze überqueren. Hier liegen die Stege, mit denen die Fahrgäste auf die Fähren gelangen, komplett trocken. In der Abendsonne haben sich an den deutlich vergrößerten Sandbänken tausende Menschen versammelt. Kinder spielen im Sand, vor allem Männer schwimmen im Fluss. Fan Hu ist gekommen, um den Yangtze zu durchqueren, vom einen Ufer zum anderen. Das 22. Mal in diesem Jahr, erzählt der etwa 40-Jährige. Jedes Mal stand das Wasser etwas niedriger. Forscher weltweit sind sich einig, der menschengemachte Klimawandel ist schuld an Wetterextremen wie Dürren. China ist der größte Emittent von klimaschädlichen Treibhausgasen weltweit. Auf die Frage, ob die chinesische Staats- und Parteiführung genug tut, um gegen den Klimawandel vorzugehen, reagiert der Schwimmer Fan Hu etwas pikiert. Die Erde gehört der ganzen Menschheit. Das ist nicht auf Landesgrenzen oder Ethnien beschränkt. China pflanzt viel. Wir schützen Wasserquellen, erhalten die ökologische Vielfalt. Das ist die Pflicht der ganzen Welt. Hier geht es nicht darum, was China nicht gut macht oder was der Westen gut macht. Die globale Erwärmung ist kein lokales Problem, sondern ein gemeinsames. Die globale Erwärmung spielt im Alltag der Menschen in China keine große Rolle, wird von den Staatsmedien nur wenig thematisiert. Die chinesische Staatsführung leugnet den Klimawandel zwar nicht, bekennt sich international auch zu Klimazielen, baut aber auch weiter Kohlekraftwerke. Dieses Jahrzehnt soll der CO2-Ausstoß in China Jahr für Jahr weiter zunehmen. Erst ab 2030 sollen die Emissionen dann zurückgehen. 2060 will China klimaneutral sein.
Welche Folgen Hitze und Trockenheit für Mensch, Natur und Landwirtschaft in China haben, berichtete Benjamin Eisel. Chile, Brasilien, die USA und China, das waren die Stationen in Eine Welt, dem Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Sie können die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung nochmal nachhören, unter anderem in der kostenlosen App DLF Audiothek. Mein Name ist Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm und einen schönen Samstag noch.